Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Haus einen wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwochabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Es ist tatsächlich echt erstaunlich, wie sich Wild- und Haustiere an eine Welt anpassen können, die hauptsächlich von uns Menschen geprägt wird. Leider gibt es aber auch Grenzen und Arten scheitern. Das sagen die beiden Verhaltensbiologen Professor Norbert Sachser und Dr. Niklas Kastner. Herzlich willkommen, Kästner, auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, ich grüße Sie.
Hi.
Hallo.
Eben gerade haben wir schon Krähen gesehen, habe ich kurz erzählt, die schimpfen. Dr. Kästner, wie machen die das, dieses sich Gesichter einzuprägen, Krähen?
Genau, da gibt es eine ganz spannende Studie. Also da haben die Krähen eingefangen und hatten dabei eine bestimmte Maske auf, Forschende in den USA, und konnten zeigen, dass die Krähen dann hinterher genau Personen mit dieser Maske ausschimpfen. Und das Spannende war eigentlich sogar, dass es über die Zeit immer mehr wurde. Das heißt, die anderen Krähen haben sich das dann abgeguckt und haben dann auch immer Personen, die mit dieser Maske jetzt da rumgelaufen sind, ausgeschimpft. Das heißt, die merken sich wirklich, wer ihnen mal was Böses getan hat, und reagieren dann darauf. Und dieses Schimpfen, das sind, muss man sich vorstellen, wie so Warnrufe. Also die warnen dann ihre Artgenossen, dass da irgendwo eine Gefahr ist.
So. Es ist ja, also es kommt nicht aufs Lächeln drauf an, sondern auf die Ähnlichkeit eines Menschen, der da möglicherweise Böses den Krähen angetan hat. Ne?
Genau.
Also mit Lachen kann ich das nicht vermeiden. Mit freundlich gucken kann ich das nicht vermeiden. Wenn ich jetzt zwei Verhaltensbiologen auf dem roten Sofa habe, jetzt gucke ich mal nach draußen, Professor Sachser, und sage mir, es ist heiß. Viele von uns haben eine Katze, haben einen Hund. An was für einem Verhalten kann ich feststellen, dass es dem Hund, der Katze vielleicht jetzt gerade nicht so ganz gut geht?
Also das Wichtigste wäre, dass man den Katzen und den Hunden so viel Raum lässt, dass sie machen können, was sie wollen. Dann würden sie bei dieser Hitze sich erstmal dahin zurückziehen, wo es kälter ist. Und dann würde man auch gar keine Zeichen sehen, dass die jetzt gestresst sind. Wenn die jetzt draußen sind, der Sonne voll ausgesetzt sind, der Hund wird ganz stark hecheln. Man wird an seiner gesamten Körperhaltung sehen, dass es dem jetzt nicht gut geht. Und das sollte man natürlich vermeiden. Und ob das ein Problem wird oder nicht und wie stark das Problem ist, hängt natürlich auch ganz stark von der Hunderasse ab. Wenn ich mir da einen Mops zugelegt habe, der schon auf Niedlichkeit gezüchtet ist, dafür aber ziemlich viele gesundheitliche Probleme in Kauf nehmen muss in Bezug auf seinen Atmungsapparat, dann wird dieser Mops bei Hitze sehr, sehr stark leiden. Bis hin zum Tod.
Weil ja auch der Atmungsapparat ursächlich oder sagen wir mal ganz wichtig ist zum Schwitzen über die Zunge. Weil Hunde schwitzen über die Zunge. Ne? Also die müssen das abhecheln. Ne?
Ja.
Also Wasser geben ist ganz wichtig. Und über Qualzuchten müssen wir gleich nochmal sprechen. Ja. Auch ein sehr interessantes Thema. Freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns auf dem roten Sofa sind. Faszinierende Forschung, wie sich nämlich Tiere anpassen können, was die in der Lage sind, so sich selber zu verändern, sich selber an die von uns geprägte Umwelt anzupassen. Faszinierende Forschung von Professor Norbert Sachser und Dr. Niklas Kästner. Kurzen Überblick über Ihre Forschungsarbeit jetzt von Janice D'Souza.
Tiere, sie können fühlen, kombinieren und sind oft überraschend lösungsorientiert. Das wissen die Verhaltensbiologen Professor Norbert Sachser und Dr. Niklas Kästner ganz genau. Noch als Student begann Sachser über Meerschweinchen zu forschen und machte die Uni Münster später zur international bekannten Meerschweinchen-Hochburg. Doch nicht nur das, zu über 30 Tierarten hat er bis heute geforscht und sagt:
Die Tiere sind uns wesentlich näher gekommen, als wir es jemals für möglich gehalten haben. Auch die landwirtschaftlichen Nutztiere. Sie kennen Freude, sie kennen Furcht, sie kennen Angst.
Niklas Kästner arbeitet als Wissenschaftskommunikator und bringt solche Erkenntnisse über Social Media unters Volk.
Mäuse leisten erste Hilfe. Kein Scherz, diese Ameisen führen Amputationen durch und retten verletzten Artgenossen so das Leben.
Nun haben sie sich damit beschäftigt, inwieweit sich wilde, aber auch Haus- und Nutztiere an die vom Menschen gemachten Lebensbedingungen anpassen können. Professor Norbert Sachser und Dr. Niklas Kästner.
Ja, was für ein spannendes Thema. Wir wollen über die Haustiere gleich sprechen. Jetzt zunächst über die Wildtiere. Sie bezeichnen die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, schon seit einiger Zeit leben, als Anthropozän. Vielleicht können Sie mal erklären, was Sie damit genau meinen.
Das ist ein Fachbegriff in der Wissenschaft. Zeitalter des Menschen könnte man auch sagen, dann ist allgemeinverständlich. Das ist ganz spannend. Der Nobelpreisträger Paul Crutzen hat etwa im Jahr 2000 einen ganz kurzen Artikel geschrieben. Und da hat er gesagt, die Welt hat sich so verändert seit der industriellen Revolution. Das ist vor allem der Ausstoß von Treibhausgasen, das dann zur Klimakrise und zur Klimaveränderung geführt hat, das zu mehr Wetterextremen geführt hat, das zu einem Anstieg des Meeresspiegels geführt hat, zu einer Versauerung der Ozeane, zu einer Umweltverschmutzung von Boden, Luft und Wasser. Und dies Ganze hat den Planeten so verändert, dass wir auch einen neuen Begriff dafür brauchen. Und er bezeichnet das als das Zeitalter des Menschen, das Anthropozän. Und interessant ist, das war ein kurzer wissenschaftlicher Artikel, aber wenn Sie auf Google gehen und gucken mal, wie viel Artikel es zu diesem Begriff Anthropozän geht, ist man bei über 5 Millionen mittlerweile. Das heißt, es ist nicht nur in der Wissenschaft, dass das diskutiert wird, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, was kennzeichnet das Anthropozän. Und es gibt unendlich viele Schriften darüber, was bedeutet es für uns Menschen, im Anthropozän zu leben. Und wir haben uns jetzt gefragt,
was bedeutet,
was bedeutet es eigentlich für Tiere, im Anthropozän zu leben?
Welche Rolle spielt da auch die Raumnahme der Menschen?
Ja, eine ziemlich große. Also der Habitatverlust ist ein Riesenfaktor, der Wildtieren das Leben schwer macht. Also es gab 2016 zum Beispiel eine Studie, da haben die mal geschätzt, wie viel Prozent der Landfläche auf der Erde ist eigentlich noch Wildnis. Und die kamen zu dem Schluss, es sind 23%. Und das ist noch eine konservative Schätzung. Also es gibt welche, die setzen das noch wesentlich niedriger an. Und wenn man sich anguckt, auf wie viele unterschiedliche Arten wir Einfluss nehmen auf die Natur. Das ist ja einmal dadurch, dass wir Städte bauen, wie jetzt hier Hamburg, oder aber auch unsere Verkehrsadern, die Landschaft durchziehen. Das ist aber auch Umweltverschmutzung, jetzt klassischerweise durch irgendwelche Gifte, aber auch durch sowas wie Lärm und Licht. Wir verschleppen Arten durch die ganze Welt, die sich dann gegebenenfalls da ansiedeln. Wir bejagen Tiere, fischen und jetzt der Klimawandel ist natürlich, kommt jetzt noch richtig ordentlich da drauf. Es wird immer heißer, die Meere versauern, sodass wir so eine Gemengelage haben eigentlich aus Umweltveränderungen, auf die die Tiere irgendwie reagieren müssen.
Und dieses Reagieren, das bezeichnen Sie zum Beispiel in einem Artikel in Ihrem Buch als Mikroevolution. Mikroevolution, wenn ich das richtig verstehe, ist etwas, was schnell passiert, dass Tiere sich schnell verändern?
Das ist eher eine Erkenntnis so der letzten Jahre, dass man gesehen hat, okay, Evolution kann auch wahnsinnig schnell ablaufen. Mhm. Man unterscheidet zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Makroevolution ist eher das, wenn man daran denkt, wie entstehen unterschiedliche Arten. Also da guckt man wirklich über ganz lange Zeiträume. Und Mikroevolution würde man das bezeichnen, ist, wenn innerhalb einer Art sich ja, diese Art oder Population sich anpasst und sich leicht verändert. Zum Beispiel eine Schadstofftoleranz entwickelt oder irgendwie größer wird oder sowas.
Es gibt da ein ganz hervorragendes Beispiel, meine ich, das passt sehr gut. Das ist der sogenannte Birkenspanner. An dem man sehr schön feststellen kann, wie sich das Anthropozän, also die Umwelt, verändert und der Birkenspanner sich entsprechend auch immer verändert.
Das ist das absolut klassische Beispiel, was Sie auch in den Lehrbüchern finden und eigentlich aus dem Biologieunterricht auch bekannt sein sollte. Der Birkenspanner, da haben wir ja ein Bild, sehe ich gerade, hat im Grunde, das ist schon die dunkle Form. Der Birkenspanner sieht ursprünglich so aus, wie Birkenstämme aussehen.
Weiß.
Weiß, bisschen gesprenkelt, dunkel gesprenkelt. So eine Farbe hat auch der Birkenspanner. Mhm. Wenn er da drauf sitzt, dann ist er wunderbar getarnt und kein Fressfeind erkennt den. Jetzt setzt die industrielle Revolution ein in England und man Schwefeldioxidausstoß mit der Industrialisierung. Das führt dazu, dass die Flechten auf den Birken zurückgegangen sind und die Birkenstämme sich schwarz gefärbt haben. Plötzlich waren die Birkenspanner, die vorher gut getarnt waren, absolut sichtbar vor dem dunklen Hintergrund und fielen den Fressfeinden zum Opfer. Und heute weiß man, dass dann plötzlich eine Mutation entstand. Die kommt immer mal wieder vor, das ist etwas ganz Natürliches.
Und diese Mutation hat halt mehr überlebt,
genau, die sah nicht hell aus, sondern die sah dunkel aus. Und wenn die jetzt auf dem dunklen Baumstämmen saß, war die wunderbar getarnt. Und da konnte man sehen, innerhalb von allerkürzester Zeit, innerhalb von wenigen Jahren, hat sich die gesamte Population verändert. Und man fand überhaupt keine weiß gesprenkelten Birkenspanner mehr, sondern nur noch dunkle.
Und jetzt kommt aber das Interessante, die Luft wurde wieder besser.
Genau. Und in den 1950er Jahren und später setzten dann Umweltschutzgesetze ein. Es wurden Filter eingebaut, die Luft wurde besser. Das Aussehen der Birkenstämme veränderte sich auch wieder. Und schon sieht man, dass sich die Birkenspannerpopulation wieder verändert hat. Und dann fand man in diesen Gebieten wieder Tiere, die wie die ursprüngliche Population ausgesehen haben. Das ist ein nettes Beispiel. Was das zeigt, ist, was wir eben gerade besprochen haben, wie schnell Evolution von sich gehen kann. Darwin hatte noch geglaubt, wir reden hier über Tausende von Jahren. Und plötzlich sah man, wir können der Evolution bei der Arbeit zuschauen.
Andererseits, so schnell geht das. Gibt es natürlich auch Beispiele, wo das sehr lange dauert. Ich sage mal ein Stichwort Orang-Utan. Wie lange dauert das da, bis eine Generation sich wieder fortpflanzen kann?
Ja, da gibt es Schätzungen oder Berechnungen durch Langzeitstudien. Also ich glaube, das sind etwa so zwischen 7 und 9 Jahren, nageln Sie mich nicht fest. Aber irgendwie sowas ist, dauert es, also zwischen Geburten und bis ein weiblicher Orang-Utan geschlechtsreif wird, sind es dann, glaube ich, auch noch 14, 15 Jahre. Und sie kriegen nur ein Jungtier. Das heißt, da kann man sich vorstellen, wenn da solche Generationsabstände sind, wie lange das dauert, bis sich eine Population verändert.
Und das ist natürlich dann auch kritisch für Arten, die sich halt so langsam nur vermehren, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Also die sind auch eher vom Aussterben bedroht.
Absolut, zumindest wenn wir über sowas wie evolutionäre Anpassung sprechen. Es gibt auch noch andere Formen, wo sich Tiere im Laufe ihres Lebens anpassen können. Das kann natürlich ein Orang-Utan mit seiner langen Lebensspanne, zum Beispiel durch sein Verhalten auf eine gewisse Art.
Wir haben noch ein Beispiel, möchten wir Ihnen zu Hause mal zeigen, wo ein Vogel, ein Kakadu, sich anpasst, dass der Mensch im Grunde seinem Lebensraum immer näher gekommen ist. Und ich finde das ein ganz witziges Beispiel. Schauen Sie mal, der versucht nämlich in der Mülltonne an Nahrung zu kommen. Und schauen Sie mal, wie pfiffig der das jetzt öffnet, das ganze Ding. So. Vorher lag da sogar noch ein Stein drauf und den hat er auch noch runtergeschmissen. Jetzt aber die Klappe. Wie bleibt die Klappe oben?
Ich glaube, da geht's nicht. Bin mir nicht sicher, aber das ist wahrscheinlich die mit dem Seil zugebunden ist.
Das ist dann die mit dem Seil zugebunden?
Genau. Und genau. Hier steckt ein Stock drin. Da kann er nämlich auch nicht. Aber an der anderen geht's dann.
An der anderen geht's jetzt? So, da schafft er's. Also, dann geht er rein und dann wirbelt er auch noch alles hoch, ne?
Genau, der sortiert das raus, was er nicht fressen kann, so, und nimmt die Nahrungsreste oder so, die er da noch findet.
Was zeigt denn das über die Intelligenz der Tiere?
Wenn wir das nochmal in den Kontext setzen, den wir ganz zu Anfang gesprochen haben, das ist nicht einfach nur ein nettes Beispiel. Was man hier sieht, ist, Verstädterung ist ja ein Charakteristikum des Anthropozän. Werden immer mehr Städte, der Lebensraum für die Tiere verändert sich. Manche Tiere machen aber Erfindungen und lernen und kommen da wunderbar mit klar. Und das sehen wir hier bei den Kakadus. Man weiß, dass das erst vor einigen wenigen Jahren losging, dass die allerersten Tiere, einige wenige waren das, die haben entdeckt, wie macht man Mülltonnen auf, wie wir es eben gesehen haben. Und damit erschließen die sich neue Nahrungsressourcen. Und erstaunlich ist denn, dass dieses Wissen, wie mache ich das überhaupt, weitergegeben wird an Artgenossen. Das heißt, wir haben hier auch Kultur bei Tieren. Man spricht tatsächlich von tierlicher Kultur. Und man kann zeigen, in Sydney begann das an einem einzigen Punkt und breitete sich dann innerhalb weniger Jahre über das gesamte Gebiet von Sydney aus, wo die Tiere voneinander lernen, wie öffnet man die Mülltonnen. Haben sie einen Vorteil für, macht denen nicht nur Spaß, sondern plötzlich erschließen die sich Nahrungsquellen. Das Witzige ist nicht das Witzige, die Einwohner mögen das natürlich nicht. Die haben sich gefragt, was
wie
machen
wir? Wie
können
wir das jetzt richtig verschließen?
Haben die gesagt, okay, wir können es ja nicht mit dem Schloss verschließen, weil die Müllabfuhr muss ja noch kommen und die Tonnen ausleeren können. Also legen wir einen Stein da drauf. Kakadus haben sofort gelernt, wie man zu eins oder zu zweit die Steine darunter rollt. Dann hat man gesagt, na gut, wir legen jetzt Schlangenattrappen da drauf. Das hält die ab. Hat kurzfristig
irgendwann haben sie es gemerkt,
geholfen. Dann haben die aber auch gelernt, diese Schlangen, die da liegen, die tun nichts. Im Moment haben die Menschen die Idee gehabt, Wasserflaschen zu nehmen, die voll zu machen, mit einer Schnur am Deckel festzumachen. Da haben, soweit ich weiß, die Kakadus im Moment noch keine Lösung gefunden. Aber das ist hochspannend zu sehen, ob denen nicht doch irgendwas einfällt.
Dann müssten wir mit den Kakadus mal sprechen und ihnen vielleicht sagen, lösen. Du müsst die Flasche austrinken.
Ja.
Die Flasche austrinken, erst austrinken. Und dann, wir schauen mal ein ganz besonderes Verhalten an. Und zwar Orcas legen in den letzten Jahren wirklich ein sehr, sehr besonderes Verhalten an den Tag. Sehr eindrückliche Aufnahmen und eine anschließende Einschätzung unserer Gäste. Petra Werns.
Clara Weimer segelt heute von Neustadt in Holstein. Die erfahrene Hobbyskipperin hat 2 Frauen zum Schnuppersegeln dabei. Auf der Moi, dem Boot des Lübecker Yachtclubs, hat sich die 29-Jährige bereits ihren großen Traum erfüllt. Ein Segelabenteuer von Travemünde bis in die Karibik und wieder zurück. Fotos ihrer damaligen Crew. Nach der anstrengenden Überquerung der Biskaya wollen sie an die Küste von Galizien, um zu duschen und zu schlafen. Dann der Angriff.
Wir waren zu fünft. Fünf recht junge Leute, aber erfahrene Crew. Bosse hat mit der Hand gesteuert und dann wurde ihm das Steuerrad aus der Hand geschlagen. Haben dann alle halt rumgeguckt und dann irgendwann die Flossen gesehen. Und dann war uns relativ klar, dass die Orcas uns gefunden haben.
Durch die Attacke verbiegt sich der Ruderschaft um 90 Grad. Das Schiff ist manövrierunfähig.
Nach dem ersten Stoß konnten wir schon nicht mehr steuern. Haben den Motor gestartet und irgendwie nur noch im Kreis gefahren.
Trotz der Notlage filmen die Freunde. Das war vor 3 Jahren und noch immer hat Clara die Aufnahmen dabei.
Man kann es auch sehen, wie groß der ist. Guck dir das an, oh Gott.
Wahnsinn, ne?
Aber ganz ruhig die Krone.
Ja,
echt, muss ich auch sagen.
Ganz, keine Panik.
Es sind 3 erwachsene Orcas und ein Jungtier. Immer wieder attackieren sie das Boot. Clara setzt einen Notruf ab. Dann kommt es noch schlimmer.
Ich saß dann ja unten am Kartentisch, um zu funken. Und da sind sie auch immer von unten gegen das Schiff geschwommen und haben das Boot immer so ein paar Zentimeter aus dem Wasser gelupft, dass man so richtig so hoch und dann wieder so runtergeklatscht ist.
Wasser bricht ein. Der Crew gelingt es einigermaßen, das Leck zu stopfen.
Ich hätte ja echt richtig Angst um mein Leben gehabt, wenn ich in so eine Situation gekommen wäre. Irgendwie. Aber man funktioniert ja wahrscheinlich
ich
dann
auch.
Ne? Man muss ja
da ist und guck mal, da sieht man es.
Ja.
Da klopfen alle.
Dann haben wir erst noch versucht, sie irgendwie zu vertreiben mit lautem Klopfen am Ruderschaft, Motor starten, Gas geben. Aber das hat die alles gar nicht beeindruckt. Und dann hatten wir auch gedacht, so, ja, wenn sie jetzt nicht gehen, dann lassen wir das vielleicht lieber, bevor sie noch aggressiv werden. Oder man weiß ja nicht, was die Tiere so tun. Und haben es dann einfach so über uns ergehen lassen.
Die sogenannte Interaktion dauert eine halbe Stunde. Dann verschwinden die Orcas einfach. Eine Stunde später ist die Seenotrettung da und schleppt die Yacht ab. Seitdem stellt sich Clara immer wieder die Frage, warum eigentlich machen die Orcas sowas?
Das, was die Forscher bisher herausgefunden haben, ist ja, dass es ein Spieltrieb ist. Also wir Menschen stellen ja auch Dummheiten an als Jugendliche. Also ich würde es einfach mal dem gleichsetzen. Weil wenn sie einem wirklich schaden wollen würden, die sind ja super intelligent, würden sie das Schiff ja innerhalb von 5 Minuten zu Kleinholz hacken.
Nachdem das Boot in einem spanischen Hafen repariert wurde, setzt Clara die Tour fort bis in die Karibik. Dann stand der Rückweg an.
Meine Eltern waren noch nicht so begeistert. Nee. Die haben auch versucht, auf mich einzureden, dass ich doch einfach direkt bitte nach England segel und Galizien auslasse. Mhm. Aber wir wurden dann ja auch nicht noch mal heimgesucht. Ja, und als wir dann noch mal die Biskaya überquert hatten und dann wirklich in England waren, fiel natürlich noch mal ein Stein vom Herzen.
Trotzdem findet sie es nicht gut, wenn von Horrorangriffen und Killerwalen gesprochen wird.
Es ist ärgerlich, wenn es einem passiert, aber es ist ja bisher auch noch kein Mensch zu Schaden gekommen. Und deswegen finde ich nicht, dass man die Orcas da so in so ein schlechtes Licht stellen muss.
Für Clara ist das Meer nun mal der Lebensraum der Orcas. Und wir Menschen sollten akzeptieren, diese Tiere ticken anders als wir.
Ja, wir haben gerade ein bisschen scherzhaft gesagt, man könnte in dem Fall tatsächlich sagen, der will wirklich nur spielen oder die wollen wirklich nur spielen. Dr. Kästner, was ist da los?
Ja, es gibt 2 Hypothesen, wie man sich das Verhalten mittlerweile erklärt. Das ist ja vor ein paar Jahren das erste Mal aufgetreten. Hat interessanterweise mit den Kakadus zu tun, über die wir gerade gesprochen haben. Man geht davon aus, entweder ist es so eine Art Jagdtraining, die gehen immer auf das Ruder von den Segelschiffen, die jagen vor allem Thunfische.
Ja. Ja,
und es ist so, man vermutet, dass es eventuell dienen könnte, dass die jüngeren Tiere lernen, die zu erbeuten, weil die hören wohl auf, wenn sie dieses Ruder irgendwie zerstört haben. Die andere Theorie ist oder Hypothese, dass es Spielverhalten ist, dass einer irgendwie damit mal angefangen hat und die anderen sich das abgeschaut haben. Und das ist genau so ein soziales Lernen, was wir bei den Kakadus gesehen haben. Und wir kennen inzwischen tatsächlich auch Beispiele, wo man annimmt, ja, das ist sowas wie eine Modeerscheinung. Also es gibt Beispiele von Schimpansen aus einer Auffangstation. Da hat einer angefangen, sich einen trockenen Grashalm ins Ohr zu stecken. Und es hat man erkennt nicht irgendwie eine Funktion an dem Verhalten. Und kurz darauf haben immer mehr Tiere das gemacht. Sie sind dann immer rumgelaufen mit so einem Grashalm im Ohr. Und dann gibt es eine Insel, ich glaube vor Südamerika, wo Kapuzineraffen, heranwachsende Männchen angefangen haben, junge Brüllaffen zu kidnappen und die mit sich zu tragen. Und auch da geht man davon aus, zumindest kann man sich nicht erklären, es scheint nicht irgendwie fehlgeleitetes Fürsorgeverhalten zu sein. Und auch die schauen sich das so voneinander ab.
Wir schauen uns mal
vielleicht bei den Orcas noch einen Satz dazu. 2 Hypothesen, die immer wieder in den Medien auftauchen oder Aussagen, die würden fast keiner, kein Wissenschaftler würde die stützen. Man hört ab und zu, die Orcas wollen sich am Menschen rächen.
Ja, wird oft gesagt.
Weil da spricht aber Wege gar und so weiter. Nichts dafür. Also keine Beobachtung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden sagen, da ist nichts dran an der Hypothese. Und auch, dass das aggressiv motiviert ist von den Tieren, haben wir auch aus allen Beobachtungen, die da sind, keinerlei Hinweise. Deswegen spricht man in der Wissenschaft auch nicht von Angriffen der Orcas auf das Boot, sondern von Interaktionen der Orcas mit dem Boot. Und das ist letztendlich das, was Niklas Kästner gerade gesagt hat. Die Spielhypothese ist schon sehr sinnvoll da. Und was man ja auch weiß aus den Neurowissenschaften, wenn Säugetiere spielen, wird das Belohnungszentrum im Gehirn, der Nucleus accumbens, aktiviert. Dopamin wird ausgeschüttet. Die haben Spaß daran. Das ist überhaupt kein Zweifel. Und wenn die erstmal irgendwas haben, womit die angefangen sind und Spaß daran haben, und das auch noch kulturell in der Gruppe weitergegeben wird, und die Jungen sehen das bei
dann
den Alten,
weiter.
Dann hat man ein Phänomen, das losgelöst ist von vom ersten Auslöser, warum man das gemacht hat. Und dann hat man das Ganze als Phänomen.
Weil Sie gerade eben auch von Affen gesprochen haben. Wir haben da auch noch Aufnahmen von Affen, die müssen immer darauf achten. Es ist ein Tauschgeschäft. Also gibst du mir was, gebe ich dir was zurück. Ne? Also guck mal, die Dame hat was bekommen, dafür gibt sie jetzt eine Frucht zurück. Aber es fehlt noch was, müssen wir darauf achten, das Handy fehlt noch. So, zack, noch eine Frucht hingegeben, so kann man es ja sagen. Jetzt mal ernsthaft, wie lernt denn ein Affe sowas? Was ist da los?
Das ist auch mehr als eine skurrile Geschichte. Wenn man gefragt hat, also als ich noch studiert habe, was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier? Da waren dann sowas, Tiere erkennen sich nicht, nur der Mensch erkennt sich im Spiegel. Das wissen wir mittlerweile von so vielen Tierarten, dass die sich auch im Spiegel erkennen.
Der eine Katze hat.
Ja, aber was sich immer noch gehalten hat, ein ökonomischer Tauschhandel, das machen Tiere doch nun wirklich nicht. Und da kam vor einigen wenigen Jahren genau diese Studie an Tempelaffen, Javanaaffen auf Bali. Und da hat eine Gruppe tatsächlich gelernt, die klauen den Touristen verschiedene Gegenstände. Plastiktüten, Brillen, Handys. Die behalten die und geben die nur zurück, wenn sie Belohnung dafür kriegen. Und was spannend ist, die jungen Tiere haben doch kein Gefühl dafür, wenn sie klauen, was wie wertvoll ist. Die alten Tiere für eine Kamera wollen die aber deutlich mehr Nahrung haben und bessere Nahrung als für eine Plastiktüte. Das lernen die im Laufe der Zeit. Das heißt, auch dies wäre wieder ein Beispiel für ein kulturelles Lernen. Einer in der Gruppe oder zwei fangen mit sowas an. Dieses Phänomen breitet sich aus und ist dann vorhanden und wird in dieser Gruppe weitergegeben. Und das ist ein genereller Trend. Wenn wir gucken, das war gar nicht so lange her, dass wir gesagt haben, na ja, die Tiere, die können halt nicht denken. Wir wissen seit langem, viele Tierarten können denken. Dann hieß es auch, was wir eben gesagt haben, die erkennen sich nicht im Spiegel. Doch, wir kennen eine ganze Reihe von Tierarten, die erkennen sich im Spiegel. Dann wieder, die können sich aber doch nicht wirklich in andere hineinversetzen. Wir wissen von Rabenvögeln und von vielen Affen, auch das können die. Und jetzt ist wieder so eine Hürde da gefallen. Einen ökonomischen Tauschhandel haben die doch wohl nicht. Doch, haben die auch. Das kann man in diesen Bildern hier von Bali sehen.
Ihr Buch heißt Tierwelt am Limit. Und jetzt haben wir schon viel über intelligente, anpassungsfähige Tiere gesprochen. Wir haben aber auch schon das Thema Klimawandel, Veränderung der Temperaturen weltweit, haben wir schon angesprochen. Wo ist denn bei vielen Tieren dann auch Schluss? Ich meine, es gibt sicherlich Tiere, die können sich an höhere Temperaturen zum Beispiel anpassen. Vielleicht auch verlagern ihrer Gebiete, ihrer Ausbreitung. Aber bei welchen Tieren ist denn auch mal Schluss?
Ja, wir müssen natürlich darüber reden. Wir haben ja über Mikroevolution gesprochen. Die funktioniert natürlich nur, wenn es in der Population zum Beispiel geeignete Genvarianten gibt. Also wenn es Tiere gibt, die genetisch bedingten Vorteil haben. Wenn es so eine Variante nicht gibt, funktioniert das Ganze nicht. Und auch ein Tier, das nennt sich phänotypische Plastizität, das ist die Anpassung, die ein Tier, die Anpassungsmöglichkeiten, die ein Tier hat im Laufe seines Lebens. Also es kann zum Beispiel ja durch sein Verhalten mit seiner Umwelt interagieren. Es kann teilweise unterschiedliche Wärmegrade aushalten, indem es seine Physiologie anpasst.
Verschiedene Nahrung ausprobieren.
So, das zum Beispiel, genau. Aber auch dieses Spektrum, das ist bei einigen breiter, bei manchen enger. Es gibt ja so spezialisierte Arten, aber auch das hat eben eine Grenze. Und das ist zum Beispiel, Hitzetoleranz ist so ein Beispiel. Da gibt es Studien an Wasserflöhen, wo gezeigt wurde, die können tatsächlich über evolutionäre Veränderungen, haben die sich auch schon an den Klimawandel angepasst, sind teilweise hitzetoleranter. Aber es gibt auch viele Arten, die haben eben nicht diese Möglichkeit. Und wir haben viel jetzt über über Anpassung von Tieren gesprochen, aber ich glaube, ja, es kennt ja eigentlich jeder die Situation. Also ich glaube, 28 Arten in der Roten Liste, 28% der Arten in der Roten Liste sind weltweit vom Aussterben bedroht. Und wenn man sich anguckt, das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern, also wenn man guckt, die Bestandszahlen von welchen Tieren steigen eigentlich und bei welchen sinken sie, dann sieht man, es sind, glaube ich, 3% der Arten, wo die Bestandszahlen gestiegen sind zuletzt. Genau, und es sind 48%, wo sie gesunken sind und 49%, wo sie gleich bleiben.
Ich denke da an Darwin, Survival of the Fittest. Mhm. Kann es denn sein, dass sich bestimmte Arten auch über mehrere Generationen dann wieder anpassen? Das heißt also, es überleben diejenigen einer Art, die eben besser mit höheren Temperaturen zurechtkommen und vererben das eben weiter und wieder und so geht es immer weiter.
Genau, das ist das Beispiel von Mikroevolution. Das ist bei Wasserflöhen zum Beispiel sehr sauber gezeigt worden. Einmal in einem See, wo sie zeigen konnten, in den letzten paar Jahrzehnten ist genau das passiert und die Hitzetoleranz, also die maximale Hitzetoleranz ist um etwa ein halbes Grad gestiegen. Und dann haben sie experimentell, haben sie das auch noch nachgewiesen, da haben sie immer einen Tümpel sozusagen 4 Grad wärmer gemacht als den anderen und konnten dann zeigen, über mehrere Generationen ist auch da die Hitzetoleranz gestiegen. Aber das geht eben nur, wenn bestimmte genetische Varianten, also wenn es überhaupt Tiere gibt, die das aushalten.
Mein Lieblingsbeispiel in der Richtung ist immer ein kleiner Fisch, der Killifisch. Yeah. Das ist ein Fisch, der vor der Ostküste Amerikas lebt. Und da ist das Wasser extrem verschmutzt durch so polyzyklische aromatische Kohlenstoffe, die in Industrieabfällen anfallen. Und das ist völlig verschmutzt, das Wasser. Und da haben sich Wissenschaftler vor Jahren gefragt, wie können diese Killifische da eigentlich überleben? Und das hat man sehr genau untersucht und man weiß, wenn diese Schadstoffe, PCB ist das, um wirken zu können oder letal, tödlich wirken zu können, müssen die ja in dem Fisch an irgendeinem Rezeptor andocken und dann bestimmte biochemische Prozesse auslösen. Und da hat man dann Fische gefunden, Killifische, die eine Mutation hatten. Und aufgrund dieser Mutation können die Schadstoffe nicht mehr an diesen Rezeptor andocken und diese Reaktion auslösen. Das führt dazu, dass die 1000-mal so hohe Schadstoffkonzentrationen aushalten und nicht dabei sterben wie andere Artgenossen, die diese Mutation nicht haben. Und das muss man sich vorstellen, dass diese Fische natürlich einen hohen Selektionsvorteil in diesem verseuchten Gewässer haben. Die pflanzen sich fort, geben ihre Gene an die nächste Generation weiter. Die haben auch alle diese Mutation und können sich daran anpassen. Das ist so ein Zeichen, wie Mikroevolution hilft, sich an ein völlig verschmutztes Gewässer anpassen zu können. Und jetzt ist aber wichtig, dass wir das kombinieren mit dem, was wir gerade vorher gesagt haben. Man staunt über diese fantastischen Anpassungsleistungen von manchen Tierarten. Und die hört man auch immer wieder in den Medien. Aber die Gesamtbetrachtung führt eben dazu, was Niklas eben sagte,
nur 3% schaffen es.
Nur 3% nehmen in ihrem Bestand zu, wenn wir uns die Tiere anschauen. Mhm. Etwa die Hälfte bleibt gleich, aber die anderen 48% nehmen ab in ihrem Bestand. Das heißt, wenn wir über alle Tierarten schauen, von denen wir heute gesicherte Daten in der Wissenschaft haben, sagen wir, es sieht ganz schön böse aus. Und wenn wir nicht bald gegensteuern, dann steuern wir auf ein nächstes Artenaussterben.
Da sage ich mal was, das Gegensteuern wird natürlich in dem Moment schwer, wenn wir als Bevölkerung, als menschliche Bevölkerung immer zahlreicher werden. Das ist ja letztendlich, ich möchte das gar nicht als Problem bezeichnen, aber das ist ein Fakt, ganz einfach. Das heißt, wir brauchen mehr Lebensraum, wir brauchen mehr Energie, es findet mehr Transport statt, es findet mehr Abholzung statt, etc. Das heißt also, eigentlich ist das ja ein Kreis, der gar nicht aufzuhalten ist.
Man kann natürlich auch sagen, man verbraucht weniger Ressourcen als,
ne? Mit mehr
also
Menschen
ja
weniger Ressourcen zu verbrauchen,
naja, ist ja schwierig. Wenn man sich einschränkt. Also ich meine, es gibt ja beide Ansätze. Es gibt einmal so diesen Degrowth-Ansatz, also dass man auch versucht, weniger Ressourcen zu verbrauchen.
Wie aber realistisch ist das?
Genau, das ist die andere Frage. Und es gibt aber durchaus auch Wissenschaftler und die schreiben Publikationen seit Jahren, wo sie genau das ansprechen, was sie sagen. Die eben sagen, wir müssen auch aufpassen, dass die Bevölkerung nicht weiter ansteigt. Aber das sind so, ne?
Der Anstieg der Bevölkerung ist natürlich ein Faktor.
Ja.
Aber unser Buch ist ja nicht ein pessimistisches Buch. Wir sagen, es sieht schlimm aus im Moment. Aber wir listen auch jede Menge Beispiele auf und Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um jetzt gegenzusteuern. Und man kann jede Menge Beispiele auch bringen, wo das geholfen hat. Wir haben vor einigen Jahrzehnten, wenn man sich die Wahlarten angeguckt hat, hat man gedacht, viele von denen werden aussterben. Und dann hat man sich international doch auf ein Verbot des Walfangs geeinigt. Und wir sehen, die Walpopulationen, viele Arten, haben sich wieder erholt. Wir können auch über Energiewende reden, was wir ja überall machen. Wenn es gelingt, weltweit eine Energiewende herbeizuführen und wir nicht mehr auf die fossilen Brennstoffe zurückgreifen, dann trägt unser Planet auch 8 Milliarden Menschen. Oder wenn wir Ernährungsgewohnheiten verändern, wenn wir über die Haustiere sprechen würden. Wir reden ja über Unmengen an domestizierten Tieren, die wir haben. Das macht man sich ja nicht klar. Wenn man alle Säugetiere mal nimmt, alle wildlebenden Säugetiere, einschließlich der Wale in den Meeren, und würde die auf eine große Waage packen, dann sind wir bei 61 Millionen Tonnen. Jetzt nehmen wir mal alle domestizierten Tiere, die in menschlicher Obhut sind, dann sind wir bei 630 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben, wenn wir es prozentual ausdrücken, es sind 6% wildlebende Säugetiere auf unserem Planeten. Es sind, 36% machen wir Menschen aus. Und weit über 50% machen die domestizierten Tiere aus.
Da müssen wir
vor allem Rinder, Schweine und so weiter. Und da kann man natürlich auch etwas drüber nachdenken, ob man nicht an dieser Situation etwas verändert, ohne gleich zu sagen, alle müssen Vegetarier werden.
Aber wir schauen uns gleich mal an, wie auch Nutztiere sich anpassen an uns, wo da mögliche Ansatzpunkte sind. Vorher aber schauen wir uns mal ein Tier an. Also gelegentlich passiert es auch, dass fremde Tiere durch den Handel, also zum Beispiel durch Schiffe, zu uns nach Deutschland kommen. Ein Beispiel von Johanna Lepper.
Bestes Fischfangwetter an der Elbe, direkt gegenüber von Lauenburg in Hohnsdorf. Eckhard Panz fährt raus. Mal schauen, was der Fluss in seine Reusen gespült hat.
Ich hätte gerne heute viele Aale gefangen. Mal gucken, was kommt. Krabben, weiß ich, werden nicht viel sein. Ein paar sind immer da, aber die Menge ist nicht da. Und ich hoffe auf guten Aalfang, weil die Temperaturen waren ja auch sehr warm. Dass der Aal ein bisschen gezogen ist und hat sich in meinen Reusen niedergelassen.
Der Aal. Das Schwarzbrot des Elbfischers. Das ist in dem Familienbetrieb schon seit 1700 so. Aber Eckhard Panz fängt auch eine eingeschleppte Art, mit der sonst kaum ein Fischer etwas anzufangen weiß. Die chinesische Wollhandkrabbe. Seit ungefähr 100 Jahren auch heimisch in der Elbe.
Aal ist hochpreisiger wie Krabben. Und ich habe auch ein Jahr mal 7 Tonnen Krabben gefangen. Also das ist extrem viel. Da habe ich mit Krabben mehr verdient als mit Aalen. Aber das war die Ausnahme.
Der Kilopreis für Aale liegt bei 14 Euro. Für Wollhandkrabben sind es nur 5. Aber es gibt eine besondere Marktnische für die Tiere. Chinesische Restaurants in ganz Europa.
Die Chinesen feiern auch ein Mondwendefest. Da gibt es dann traditionell Krabbe zu essen. Der Deutsche isst dann vielleicht eine Gans zu Weihnachten. Und für die ist diese Krabbe eben das Leckerste, was es gibt. Also meine Hände sind so groß wie die größten Krabben hier, die es hier gibt. Und das ist jetzt hier ein Weibchen und ist so sehr klein. Und das ist für Chinesen, die wollen am liebsten ab 100 Gramm. Dieses Tier wiegt vielleicht 20 Gramm.
Es ist zwar Fangsaison für die Wollhandkrabbe, aber im vergangenen Jahr sind die Bestände um etwa 90% eingebrochen, schätzt Eckhard Panz. Wahrscheinlich steckt ein Virus dahinter. Tatsächlich können von der invasiven Art auch die heimischen Tiere ein bisschen profitieren, so der Fischer.
Die hat sich gehäutet. Die kann komplett, klappt den Deckel hoch und steigt aus den Beinen, aus den Scheren raus, zieht sich so hoch und wird dann wieder fester. Und in dem Zustand sieht die dann so aus, diese hier, die ist ganz weich. Und das ist perfektes Futter für Aale, auch für Zander.
Während Eckhard Panz sich mit der chinesischen Wollhandkrabbe arrangiert hat, steht sie bei der EU auf der Liste der unerwünschten Spezies. Und auch Umweltorganisationen wie der NABU schätzen sie nicht besonders.
Die jungen Krabben mit ca. 2 Jahren sammeln sich in den Flussmündungen und fangen dann gemeinsam im Frühjahr an, so April, Mai, die Flüsse aufwärts zu wandern. Und das tun sie wirklich in Massen, Tausenden und Abertausenden. Und da es Allesfresser sind, fressen sie alles, was ihnen in die Scheren kommt. Insektenlarven, Fischleich Auch Pflanzen, Muscheln, Schnecken, alles, was sie kriegen können, fressen sie.
Eine Nahrungsgrundlage, die anderen Tieren an der Elbe dann fehlt. Für den Fischer sind die Wollhandkrabben ein willkommener Zuverdienst. Er hofft, dass die Population sich schnell wieder erholt.
Ich habe mich jetzt auch teilweise umgestellt mit den Reusen, dass ich auch krabbenfestes Garn habe. Und die Hälterung habe ich auch ausgetüftelt und die Kunden habe ich auch. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar fange.
Die chinesische Wollhandkrabbe in der Elbe. Des einen Freud, des anderen Leid.
Man kann hier auch vom intelligenten Aal sprechen, der sich eben auf die Wollhandkrabbe als Nahrung eingeschossen hat. Weil wir das gerade hatten mit den Nutztieren, die wir haben. Da gibt es jetzt einen Internetstar, möchte ich fast sagen. Das ist die Kuh Veronika. Sie werden staunen, was die Kuh Veronika so macht. Wir zeigen Ihnen mal die Bilder. Guck mal. Vielleicht erzählen Sie was. Sie kennen die besser noch.
Ja, das ist nicht nur skurril, was man da sieht. Wenn man fragt, was unterscheidet den Mensch vom Tier, dann hieß es früher immer Werkzeuggebrauch. Nur ja. Der Mensch macht Werkzeuggebrauch. Dann haben wir aber für Affen gefunden. Die können das auch. Delfine auch. Und hier haben wir die Kuh Veronika. Die kann das auch. Die nimmt einen Besen und je nachdem, wo sie sich kratzen und säubern will oder massieren will, benutzt sie die Borsten oder benutzt sie das andere Ende von dem Besen und setzt das Ganze tatsächlich als Werkzeug ein.
Was sagt denn das über Intelligenz und auch, sag ich mal, Gefühle von Nutztieren, gerade von Kühen aus?
Das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Verhaltensbiologie der letzten Jahre ist, dass wir die domestizierten Tiere und insbesondere die landwirtschaftlichen Nutztiere völlig unterschätzt haben in Bezug auf ihre emotionalen Reaktionen und auch in Bezug auf ihre kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Das kann man für Schweine zeigen, das kann man für Kühe zeigen. Früher hieß es immer, die haben deutlich reduzierte Gehirngewichte. Das stimmt auch über die Domestikation. Aber nach allem, was wir heute wissen, geht das nicht einher mit geringeren Intelligenzleistungen, sondern wenn man so will, sind die genauso intelligent, sie haben genau solche emotionalen Reaktionen, wie wir es von anderen Säugetieren oder auch von Rabenvögeln oder Delfinen oder von vielen Primatenarten auch kennen. Und im Moment, man muss sich tatsächlich fragen, wenn wir jetzt wissen, wie intelligent die sind, wie emotional sind,
für die Haltung,
dürfen wir die denn eigentlich in so einer Intensivhaltung halten, wie wir es weltweit im Anthropozän tun?
Kann man sagen oder kann man das auch belegen, dass Nutztiere, die besser in Anführungsstrichen gehalten werden, auch glücklicher sind? Gibt es da Belege für?
Ja, es gibt mittlerweile durch die sogenannte Animal Welfare Forschung, also Forschung zum tierischen Wohlergehen, etliche Verfahren. Es gibt sowas wie Präferenztests. Es gibt aber mittlerweile auch sowas, das nennt sich Cognitive Judgment Bias Test. Ist jetzt sehr kompliziert, schaffen wir nicht mehr von der Zeit her. Aber es geht im Grunde darum zu schauen, was macht Tiere optimistischer oder pessimistischer. Mhm. Weil man von Menschen weiß, wenn man glücklicher ist, ist man optimistischer. Wenn man nicht so glücklich ist, ist man pessimistischer. Und da gibt es zum Beispiel Untersuchungen an Schweinen, wo die genau das gezeigt haben. Die haben die in so einer Standardhaltung, kargen Standardhaltung gehalten oder in einer sehr angereicherten, geräumigen Haltung. Und da konnte man genau zeigen, optimistischer sind die in der besseren Haltung. Und wenn man die Haltung tauscht, werden die pessimistischer. Und die anderen, die vorher die Karge hatten, werden optimistischer.
Ich denke gerade über das Thema nach, über das wir vorher gesprochen haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Schwein, eine Kuh glücklicher ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Fleischqualität eine bessere ist. Das heißt, wenn ich also weniger Tiere habe, die besser gehalten werden und dadurch bessere Qualität von Fleisch erzeugen kann, dann wäre das doch, sage ich mal so, für eine langfristige Nutztierentwicklung für uns Menschen besser, mit besserer Qualität, vielleicht nicht so häufig nur mit Masse zu arbeiten. Ja.
Das gibt es tatsächlich und es gibt einige Hinweise. An der Uni Wien ist eine Untersuchung gemacht worden, wo Kälbchen jeden Tag 3 Minuten gestreichelt worden sind. Und man hat nett auf sie eingeredet.
Ja.
Und hat dann geguckt, wie die Gewichtsentwicklung von diesen Tieren ist. Und die nehmen mehr zu. Und man weiß, dass die Gewichtszunahme bei dem Wachstum korreliert mit der Milchleistung, die die Kühe später bringen. Und in einem Interview hat die Forscherin gesagt, wenn ich das alles hochrechne, komme ich auf etwa 50 Liter Milch pro Kuh pro Jahr, was diese 3 Minuten Streicheln und Nettsein zu diesem Kälbchen gebracht haben. Das heißt, Animal Welfare,
wir müssen jetzt
gute sich gut, positiv zu verhalten gegenüber den Tieren,
bringt was.
Kann auch ökonomische Vorteile
haben. Es war toll, sich mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank. Sehr spannend, Verhalten der Tiere. Morgen geht es um die Geschichte einer deutschen Familie im 20. Jahrhundert. Autor und Ex-Diplomat Rüdiger von Fritsch kommt aufs rote Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss und schönen Abend.